Radio 1. Nur für Erwachsene.
Ostglut ist ein wundervolles Projekt, über das wir jetzt reden können und das uns sehr direkt, finde ich, konfrontiert mit Lebenserfahrungen. Und das ist vielleicht auch die Stärke, dass diese Lebenserfahrungen uns ganz direkt angeboten werden, dass wir uns dazu verhalten können, und zwar auf ganz verschiedenen künstlerischen Ebenen. Wie das ganz genau funktioniert im Haus der Statistik, kann ich mir jetzt gleich erklären lassen von den beiden Machern dieses Projekts. Es ist ein künstlerisches Projekt. Ich würde schon sagen, dass ihr Künstler seid und dass ihr das künstlerisch aufgearbeitet habt. Das ist einmal Katja Tannert und Jens wie Lela Neumann. Erstmal willkommen, schön, dass ihr da seid. Hallo, hallo.
Ja, hallo, schönen Abend.
Dankeschön. Ja.
Denn die Sache läuft ja schon. Also das Atelier für Nachwendegeschichten, am 15. ging es los.
Genau.
Dann bis zum 22., ja. Also noch bis zum Samstag.
Ja.
Kann man da hingehen? Und jetzt erstmal, bevor wir über alles reden, was ihr da gemacht habt und was ihr euch überlegt habt und warum, wenn ich da jetzt hingehe, was sehe ich überhaupt? Also wenn ich reingehe, das fiel mir noch etwas schwer, mir das so klar zu machen. Was springt mich gewissermaßen an?
Also zuallererst einmal kommst du von außen, von der lauten Otto-Braun-Straße, von der Seite an dieses Haus der Statistik in einen Pop-Up-Space, und nennt sich das ja in Neudeutsch. Und zuerst einmal durch unseren Audiotunnel, in dem du fragmentartig Stimmen zusammengeschnitten von allen Protagonistinnen, also ich habe 7 Mitglieder meiner Familie befragt. Und das ist so unser Onboarding, unser Einstiegstunnel. Da gehst du durch und hörst die sprechen, lachen, kannst einsteigen. Und dann biegst du um die Ecke und wirst willkommen geheißen von 2 unserer Einstiegsvideos, die wir gemeinsam gedreht haben. Zum einen ist das, geht es darum, zu erklären, worum geht es hier eigentlich in dieser Ausstellung, was ist uns wichtig. Wir haben die ganze Zeit überlegt, wie machen wir das, dass es nicht so trocken ist. Lass es uns spielerisch machen. Wir sind beide, kommen vom Theater. Das heißt, wir haben einmal ein Einstiegsvideo zum Willkommen heißen als Objektanimation gemacht. Und danach haben wir gedacht, okay, es gibt ja Menschen, die schon noch ein bisschen jünger sind und sich mit der Wendezeit überhaupt noch nicht so auskennen, denen geschichtliche Hintergründe fehlen. Lass uns auch das erklären, wie machen wir das am besten? Und dann sind wir auf die Idee gekommen, wir gehen auf einen Spielplatz und erzählen das aus der Erzählperspektive der Schuhe. Mhm. Das ist der Anfang. Genau.
Erklär uns das bitte mal. Perspektive der Schuhe?
Ja, Perspektive der Schuhe, weil es waren ja so viele Schuhe. Und die Schuhe waren auf der Straße. Die Schuhe waren vielleicht auch dabei, über die grüne Grenze zwischen Österreich und Ungarn abzuhauen oder über den Zaun zu klettern, um in die Botschaft zu kommen. Ja, die Schuhe, die vielleicht vorher noch angestanden haben, um Obst zu bekommen, sind jetzt unterwegs. Alles ist in Bewegung. Die Schuhe kennen ihre eigene Heimat, ihre eigene Herkunft nicht mehr wieder, was sich alles plötzlich ändert. Und es ist manchmal interessanter, es aus der Perspektive eines Objektes zu sehen, so wie vielleicht auch die Perspektive des Katers. Wir haben ja gerade die beiden Autoren gehabt. Natürlich spannender ist als die Perspektive der gewöhnlichen Bürger sozusagen.
Vertrauten Menschen gewissermaßen. Aber genau. Sprechen jetzt die Schuhe zu uns oder sprechen deine Verwandten?
Also zuerst sprechen die Schuhe zu euch. Und dann tatsächlich der Kern der Ausstellung ist natürlich, sind die 7 Mitglieder meiner Familie. 2 Generationen sind befragt worden. Dafür habe ich zuerst lange Interviews geführt und hatte dann die Herausforderung, aus knapp 1,5 oder 2 Stunden 5 Minuten zu schneiden, das Wichtigste herauszufiltern. Und wir sind dann mit unserem Filmteam an Originalschauplätze aus ihrer Biografie gefahren, ehemalige Arbeitsorte oder den Dresdner Hauptbahnhof, wo ja die ersten Demonstrationen in Dresden stattfanden, auch haben dort mit meiner Familie gefilmt, sie gebeten, tatsächlich stumm auf den Ort zu blicken. Mhm. Das war gar nicht so einfach für sie, also nicht zu quasseln. Und jetzt sieht man diese Kurzvideos mit Ausschnitten der Interviews hinterlegt und im Anschluss sozusagen eine künstlerische Interpretation inspiriert aus der Geschichte, die wir gehört haben, in Bewegung und in Tanz, weil das ist mein Background.
Genau, kommt, wie gesagt, vom Theater, würde mir auch sehr schwer fallen, lange da zu stehen, nicht zu sagen, einfach nur zu schweigen und zu gucken, furchtbare Vorstellung. Aber die haben mir geredet, sie haben mir was erzählt und das wird jetzt kombiniert. Und ich habe auch was gehört von dem, was da erzählt wird. Das ist schon sehr klar eine biografische Erzählung. Und was mir so aufgefallen ist, vielleicht stimmt es gar nicht, ich glaube, dein Vater habe ich sogar gehört, ohne es zu wissen, dass es dem Vater war. Da ist so ein Stolz drin. Also er beschreibt all diese Schwierigkeiten von jemand, der auch schon Beruf stand. Er ist jetzt 74 heute, also kann man sich ungefähr vorstellen. Also dass es ganz kompliziert war, neu anzufangen, aber er erzählt das mit so einem Triumphgefühl. Habe ich es richtig gespürt? Ich habe es geschafft.
Ja, das ist schön, dass du das so hörst. Also mir war es wirklich wichtig oder uns war es wichtig, auf die Lebensleistung der Einzelnen hinzuweisen. Das waren Krisenjahre, das war eine kollektive Eruption, die durch die gesamte Gesellschaft in allen Bereichen, ich glaube, das kann man sich heute einfach nicht mehr vorstellen, ging, die Menschen wirklich ins Mark erschüttert hat. Alles, nichts war mehr steht. Man musste alles hinterfragen. Und sich da durchzuwursteln, durchzubeißen, du warst selber ja auch, hast ja eigene Hintergründe, das herauszustellen war uns wichtig. Und es war gar nicht so einfach, es ist schön zu hören von dir, dass du diesen Eindruck hast, er ist stolz, sie zu bitten, das auch mal zu benennen, was sie eigentlich geleistet haben. Weil meistens sagen die einzelnen Mitglieder, ich habe einfach gemacht, ich habe nicht nachgedacht, man musste irgendwie funktionieren, ne?
Ja, natürlich war das Ganze natürlich auch verbunden noch mit einer Freude. Ne? Es gab schon eine Aufbruchstimmung. Man konnte plötzlich reisen, vieles war plötzlich möglich. Und es war eben so eine ganz ambivalente Zeit, wo alles Alte weggebrochen ist, ganz viele Sicherheiten weggebrochen sind und trotzdem auch so ein Anfangsspirit da war. Ne? Und die Leute sind aber nicht sonderlich stolz oder zumindest zeigen sie das nicht nach außen. Man hört es dann in den Stimmen, man merkt es in den Blicken, auch auf den Fotos. Es gibt ja große Porträts. Also die 7 Familienmitglieder werden auch noch fotografisch in Szene gesetzt. Es gibt große A1-Porträts von den Hauptdarstellern sozusagen. Genau, und dann war es eben der Kunstgriff von dir, Katja, und das ist ganz großartig, dieser dokumentarischen Ebene sozusagen nochmal eine andere Ebene zuzufügen, eine künstlerische. Da kann man dann sozusagen einfach mal das Gesagte sacken lassen und man bekommt eine neue Assoziation und Katja hat sich da wirklich voll reingehauen. Also man sieht sie, wie sie sich durch den Berg voller Steine wühlt. Ja, sie macht den Stepptanz auf den fahrenden Rolltreppen. Ja, sie tanzt dann Bolero. Wir sind an ganz verschiedene Orte gegangen, um so einfach auch ein Special Setting zu haben. Und Katja hat sich da wirklich voll reingelegt, um sozusagen ein Pendant für jedes Interview zu finden.
Um den Osten zum Glühen zu bringen. Aber das werden wir gleich weiter bereden, auch was da noch passiert. Denn es ist ja nicht nur das reine Kunstwerk, sondern auch eine Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen. Dazu gleich mehr. Jens und Katja sind bei uns. Ostglut ist zu sehen im Haus der Statistik, also am Alexanderplatz. Wir haben das noch gar nicht genau beschrieben. Das ist ja so ein Haus, auch ganz passend, finde ich, so im totalen Umbruch. Wird entkernt, wird umgebaut, wird hoffentlich ein sehr schönes kreatives Zentrum. Ihr seid aber nicht direkt in dem Haus.
Nee, genau. Wir sind in einem sogenannten Pop-Up-Space. Also wenn man vor diesem opulenten Bau mit Stop Wars steht, geht man links dran vorbei, schnurstracks, und nach 200 Meter steht da unser bunter Aufsteller und nicht zu verfehlen.
Es ist kalt. Also wer kommt, sollte sich warm anziehen.
Es gibt Tee und Kaffee. Das ist kalt. Es tut mir leid.
Und die Künstlerin ist immer anwesend.
Ja, wie toll.
Ja, stimmt. Mit dir reden. Ich sitz
doch. Aber das wäre eben auch die Frage, nicht? Also das eine ist das, was ihr schön beschrieben habt und was auch Spaß macht, sich das anzusehen, eben wie eine Performance und Installation. Das andere ist aber, was sofort entsteht. Wir haben ja auch sofort, jetzt auch während die Musik lief, ja nur geredet. Also was ist die Möglichkeit vielleicht, die Menschen dann auch abzufangen und aufzuheben und mit ihnen ins Gespräch zu kommen?
Also ja, ein zentraler Ort neben den Videos ist der große runde Tisch, den wir dort hingestellt haben. Es war mir ganz wichtig, ich musste wirklich drum kämpfen. Ich will diesen runden Tisch haben und zwar in fragmentierter Form. Das heißt, wir können den auseinandernehmen und auseinanderstellen. Er steht für die Utopien, die in dieser Zeit versucht wurden zu formulieren und umzusetzen. Und auch die Generalaussprache dieses, hey, lasst uns auf Augenhöhe miteinander mal Klartext sprechen, ist ja in vielen in Betrieben, in Vereinen, überall entstanden die ja so ganz spontan. Und dann aber auch der Zerfall dieser Utopie, nämlich dass die basisdemokratische Revolution von den Menschen gestartet wurde und dann die erste Begegnung mit der bundesdeutschen Demokratie nämlich überhaupt nicht auf Augenhöhe stattfand. Und zwar vom Anfang bis zum Ende nicht. Und das spüren wir ja heute noch. Deswegen lässt sich dieser Tisch eben auseinandernehmen und die Utopie kann zerfallen, wenn es soll. Ich sitze da und ich höre mir die Geschichten an. Ich habe schon einige Geschichten gehört. Der Sonntag war sehr anstrengend, wo ich dachte, um Gottes Willen, was hast du dir hier überhaupt überlegt? Weil man muss ja aktives Zuhören, kennen Sie ja. Und dann, ja, nach der Vernissage wurde spät, wurde was getrunken und am nächsten Tag war ich in dieser Zuhörerposition. Aber es ist wirklich, Menschen kommen auf mich zu und es ist so ein Wunsch und ein Wille zu teilen.
Aber ich glaube, es hat auch was damit zu tun mit dem, was Jens gesagt hat, nämlich damals ging alles wahnsinnig schnell, man musste auch überleben, wollte es nicht vergessen, wenn man schon Familie hatte zum Beispiel, es waren ja auch echt ökonomische Fragen und es ging wahnsinnig schnell, auch die Wiedervereinigung, und ich habe jetzt so das Gefühl, das merkt man auch an dem Buch von Oschmann, dass die Leute jetzt vielleicht sogar erst zum Luftholen kommen und mal überlegen, was ist da eigentlich mit uns passiert? Also vielleicht ist genau jetzt der Zeitpunkt da auch für so eine Projekte wie eben Ostglut.
Genau, und da ist eben jetzt bei diesem Blick darauf aus der Distanz, wird halt deutlich, wie ungerecht eigentlich das Ganze gelaufen ist, ne? Und dass eigentlich diese Wiedervereinigung, man könnte sagen, auch eine Übernahme war mit einem kolonialen Gestus. Also wenn man sich die Statistiken anschaut, die Daten anschaut, es ist furchterregend. Also wie wenig Menschen haben aus dem Osten an den Schaltstellen was zu sagen. Also man sagt ja, die Menschen in Ostdeutschland besitzen quasi nichts an ihrem Land, nichts an ihren Bausubstanzen, an ihren Häusern.
Grund und Boden.
Die gesamte Medienanstalt ist in den Händen von Westdeutschen. Das gilt auch für Business zum großen Teil. Und diese Zahlen sind so verheerend, dass man dann schon auch verstehen kann, dass es vielleicht einen gewissen Frust gibt. Und wenn das dann noch kombiniert wird mit einem permanenten Ostbashing, ja, man versucht ja eigentlich die Ostgeschichte loszuwerden. Ja, das sehen wir jetzt nicht nur am Palast der Republik, sondern eben generell, also Geschichten aus dem Osten. Man muss sich eigentlich quasi dafür entschuldigen, wenn man da was erzählt. Man muss sofort die Fahne hochhalten und sagen, ja, aber Stasi war natürlich schlimm. Natürlich war sie ja schlimm. Ja, und es war auch ein Unrechtsstaat. Ja, das war's. Aber trotzdem haben die Menschen gelebt und geliebt und sie haben sozusagen ein würdevolles Leben gehabt und das kann man ihnen nicht wegnehmen. Und wenn man das versucht sozusagen, so wie es momentan der Duktus geworden ist, Platz zu machen und zu sagen, es war alles schlecht, dann nimmt man den Leuten eigentlich den Boden unter den Füßen weg. Gleichzeitig gehört ihnen der Boden nicht. Das ist eine miese Kombination und da ist auch sozusagen, glaube ich, das Fahrtwasser, in dem eben Parteien wie die AfD sozusagen reingehen und sich da den Wind holen und eben Meinungsmache betreiben. Ne?
Aber da würde ich gerne nochmal anschließen, Katja, weil das ist natürlich die große Frage, ist alles, was Jens beschrieben hat, ist ja absolut unstrittig. Also nicht mal 2% aller Leitungsposten in diesem Land werden von Ossis besetzt zum Beispiel. Aber das sind wirklich für mich die entscheidenden Fragen, nämlich ökonomische Fragen von Macht und von Herrschaft und vom Besitz, da muss man drüber reden. Und das ist ökonomisch natürlich absolut festgefahren. Auf der anderen Seite, was hilft es dann, wenn man sich Geschichten erzählt? So schön wie die Geschichten sind und so wichtig es auch ist, dass Menschen sich erinnern, macht mir auch Spaß. Man wird auch manchmal vielleicht ein bisschen nostalgisch, man war auch jung. Aber das ökonomische System, das das erzeugt und ständig reproduziert übrigens, das geht ja weiter in die nächsten Generationen hinein, wird dadurch ja nicht wirklich erschüttert.
Jetzt stellst du mir eine Frage, was hilft
das? Ja, die ich auch keine Antwort
habe. Also irgendwo muss man ja anfangen und ich bin keine Politikerin, keine Soziologin, keine Journalistin, ich bin Künstlerin und wir hatten heute Abend schon das Thema Wut bei Theresa, sie hat das in Musik umgelegt und umtransformiert. Also wir haben die Möglichkeit über Kunst das zu transformieren. Ich bin natürlich wütend und ich bin empört und wenn ich ein großes deutsches Tageblatt aufmache und ich lese einen Artikel und ich weiß schon nach der dritten Zeile, ach man, das hat wieder irgend so ein Westjournalist geschrieben und da kommt der Osten nicht drin vor, verdammt nochmal nach 30 Jahren, wieso ist das denn so? Solange das so ist, solange müssen wir drüber reden und ja, ich fange jetzt mal mit diesen Geschichten an, das ist das, was mir am nächsten ist, ich habe den Zugang zur Familie, die haben mir vertraut, ich habe ihnen nicht sofort reinen Wein eingeschenkt, die wussten gar nicht, was auf sie zukommt, aber wir fangen jetzt erstmal damit an und vielleicht ziehen wir damit durch die Lande, wir träumen ja auch von einem Denkmal der Transformationsgeschichten und ich habe gesagt, ich will keinen festen Ort, dass man irgendwo hinbaut nach Leipzig oder Berlin und dann kommt wieder niemand, sondern lass es uns doch mobil machen. Und wir fahren damit durch westdeutsche Lande und machen ein mobiles Denkmal für Transformationsgeschichten. Bam. Und zwar finanziert bei der durch die Bundesregierung. Ja, das wünsche ich mir.
Guter Vorschlag. Jetzt aber erstmal kann man mit dir ganz konkret ins Gespräch kommen bei Ostglut, Haus der Statistik am Alexanderplatz, noch bis zum 22. Abends, wie lange ist immer so offen?
15 Uhr ist Finissage mit Performance.
Und ja, am 22. Aber so die anderen Tage jetzt noch so?
12 bis 20 Uhr.
Alles klar, dann ganz herzlichen Dank. Schön, dass ihr da wart. Vielen Dank, Jens Wileder-Neumann und Katja Tanner. Dankeschön.
Danke Ostglut. Für euch. Vielen Dank.